Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig und man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen, denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Aber Achtung, Achtung! Die Anmeldung ist nur bis 14. Januar möglich. Also, worauf wartest du noch? Reserviere jetzt gleich deinen Platz und starte mit uns gleich richtig fit ins neue Jahr. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Also nochmal, der Link ist Faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin vom Beruf Ernährungstherapeutin und heute gehen wir den zweiten Teil des Schwerpunktes Intervallfastens an, weil ich weiß, viele von euch wollen eben das neue Jahr dafür nutzen, abzunehmen, die Ernährung zu verbessern. Und da wollen wir mal drüber reden, welche Formen von Intervallfasten überhaupt Sinn machen oder auch nicht. Über das Abnehmen und welche Formen es gibt, haben wir in der letzten Folge geredet. Heute möchte ich so ein paar einzelne Begriffe, Dinge herausholen, die man hört, die weswegen das so super sein soll. Und das Bekannteste, was man dann immer hört, ist die Autophagie. Autophagie nennt man auch die Müllabfuhr des Körpers, wird es oft genannt. Autophagie heißt, Auto heißt selbst und Phagie ist Fressen, das ist das Selbstauffressen des Körpers. Und da geht es darum, dass in unserem Körper werden ständig in allen Zellen Proteine synthetisiert. Ihr habt vielleicht, Katharina, dieses Neurotransmitter, Hormone, Zellbestandteile, ganz viele, viele verschiedene Immunglobuline, ganz viele verschiedene Dinge bei uns im Körper sind Proteine und die werden synthetisiert, also hergestellt in der Zelle und manchmal passieren da Fehler und dann sind die falsch zusammengefaltet, das sind sehr komplizierte, gefaltete Moleküle oder sie sind irgendwie sonst beschädigt und man braucht sie nicht mehr und dann quasi, kann man sich das vorstellen, liegen die halt im Eck herum. Und da hat der Körper eben verschiedene Arten, das loszuwerden und eine davon, und zwar nur eine davon, ist die berühmte Autophagie. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie alte Proteine, die wir nicht mehr brauchen, irgendwie loswerden und die Autophagie ist eines davon. So, ganz, ganz wichtig, Autophagie findet immer statt. Die ganze Zeit, während ihr hier sitzt und am Leben seid, findet auch Autophagie statt, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie es stattfindet zu anderen Zeiten. Und Autophagie, diese Müllabfuhr ein bisschen zu aktivieren, kann sehr nützlich sein. Und ja, Fasten in jeder Form, und zwar je länger das ist, umso mehr erhöht es die Autophagie, was total logisch ist, weil wir haben jeden Tag einen Eiweißbedarf, um unsere Muskeln zu halten, eben für diese Neurotransmitter, die Hormone, die Zellbestandteile. Und jetzt kommt nichts nach, weil wir fasten. Und dann sagt der Körper, hey, was kann man denn als Eiweiß verwenden, was gerade keiner braucht? Und dann liegen halt in der Ecke irgendwelche Proteine herum. So stelle ich mir das immer vor. Und dann räumt man halt einmal die weg, bevor man dann an die essentiellen Dinge geht, wie bevor wir jetzt Muskeln abbauen, um unser Gehirn zu versorgen. Ja, also deswegen, die Autophagie, ja, wird deutlich erhöht, wenn wir fasten. Und das ist auch eine gute Sache. Aber es gibt auch andere Dinge, die unsere Autophagie erhöhen. Also jede Form von Kalorienrestriktion, Also wenn wir unsere Kalorien ein bisschen senken, wird die Autophagie erhöht. Aber Sport erhöht die Autophagie total deutlich und auch so Dinge wie Sauna. Also in die Sauna zu gehen ist überhaupt recht gesund, aber das ist einer der Gründe, warum. Das heißt, müsst ihr fasten oder hungern, um Autophagie zu haben? Nein. Ihr könnt sie auch anders erhöhen. Es muss kein Mensch fasten, um das zu haben. Aber klar, es ist ein nützlicher Nebeneffekt davon und das ist sicher gut. Und dann höre ich immer, ja, aber da hat doch jemand den Nobelpreis gekriegt für Intervallfasten, weil eben Intervallfasten, da nehmen sie dann immer 16:8 dafür, soll so super sein. Und den Nobelpreis gab es nicht fürs Intervallfasten, sondern Nobelpreis gab es für die Entdeckung der lysosomalen Proteindegradation, also des Eiweißabbaus, eben wegen der Entdeckung der Autophagie. Dafür gab es den Nobelpreis. Dass das dann bei Intervallfasten auch auftritt, das ist eine Marketing-Sache. Also es tritt auf, das stimmt. Aber dass das ein Nobelpreis-verdächtiges Abnehmprogramm wäre oder so ähnlich, das ist Marketing. Was man dann auch in dem Zusammenhang oft hört, ist, dass Intervallfasten in verschiedenen Formen für die Entgiftung gut sein soll. Und das ist etwas, das ich ein bisschen näher erklären möchte. Also erstens mal glaube ich, dass da eben Entgiftung und Autophagie verwechselt wird, weil die Müllabfuhr heißt, da werden nur körpereigene Proteine, die halt leider kaputt im Eck liegen, weggeräumt. Aber wenn ich Entgiftung meine, dann meine ich exogene Stoffe, also Stoffe, die wir durch die Umwelt aufgenommen haben, getrunken, durch die Haut, gegessen, eingeatmet haben. Abgase, Spritzmittel, wie auch immer, die müssen wir wieder loswerden, weil manche davon echt schädlich sein können und Schaden im Körper anrichten können. Und unsere Entgiftungskapazität ist also das, wie wir es schaffen, das Zeug zu erkennen, zu verpacken und wieder auszuscheiden. Ja, und das ist für mich Entgiftung, und Entgiftung ist nicht Autophagie, und es wird oft so ein bisschen hier verwechselt. Also erstens gibt es natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Giftstoffe, und die haben grundsätzlich schon andere Arten, wie sie wieder ausgeschieden werden und wie sie eingelagert werden. Aber viele von diesen Schadstoffen werden im Fettgewebe gespeichert, also wenn sie lipophil sind. Und das hat auch damit zu tun, dass wenn die Entgiftungskapazität des Körpers gerade überschritten ist, also er kann es gerade nicht loswerden, dann versucht es halt auch in die Körperteile zu schieben, die nicht lebensnotwendig sind. Also wenn etwas quasi im Fett gespeichert wird, wäre es besser, wenn es nicht im Fett im Gehirn gespeichert wird. Das ist recht fettreich, unser Gehirn, sondern im Fett im Oberschenkel, weil da richtet es wahrscheinlich weniger Schaden an. Genau. Und jetzt ist es so, dass bei der Entgiftung haben wir verschiedene Phasen. Das heißt, alles, was da irgendwie gespeichert wurde, muss jetzt mal mobilisiert werden. Ja. Und dann geht es durch die Aktivierung durch in der Leber. Die meiste Entgiftung findet in der Leber statt. Und da gibt es grundsätzlich zwei Phasen der Leberentgiftung. Die Phase 1 ist die sogenannte Aktivierung. Und manche Dinge brauchen nur diese Phase 1 und dann sind sie so bereit für die Ausscheidung, dann gehen sie über Urin oder irgendwie raus. Aber andere Stoffe sind nach dieser Aktivierung viel, viel, viel schädlicher, als sie vorher waren. Jetzt sind sie quasi aktiviert, ja, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und jetzt muss der Körper hergehen, Phase 2 der Leberentgiftung, und das schnell irgendwie einpacken und verpacken, sodass wir sie gut und sicher ausscheiden können. Die Konjugierung und Konjugation, Entschuldigung. Und diese Phase 2, beide Phasen brauchen Nährstoffe, nämlich Vitamine und Mineralien. Und die Phase 2 vor allem braucht dann auch Proteine, ja. Und jetzt kommt schon das, was euch dann auffallen wird, wenn wir darüber reden, dass man fastet, dann nehmen wir keine Vitamine und Mineralien auf und vor allem keine Proteine. Und das könnte dann für diese Leberentgiftungsphase problematisch werden, wenn der Körper sagt, also ein bisschen was habe ich noch, aber wo nehme ich denn jetzt her? Ja, und jetzt ist es so, dass wir wissen, dass wenn wir beim Fasten, also es zeigen auch Studien, wenn wir beim Fasten Fettgewebe beginnen abzubauen, dann mobilisieren wir sehr viele von diesen Schadstoffen, also je nachdem, wie viel gespeichert ist, aber können wir sehr viele von denen mobilisieren. Und die schwimmen jetzt in unserem Blut herum. Und jetzt muss die Leber das irgendwie loswerden. Aber die Nährstoffe, die wir brauchen, um das effektiv zu machen, sind jetzt gar nicht mehr vorhanden. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Speicher. Und das ist also, jetzt ist eben zu wenig von diesem Zeug da. Und dazu kommt doch was anderes. Die konjugierten Schadstoffe, die durch die Phase 2 gegangen sind, die würden jetzt mit der Galle rausgehen. Also die Gallenflüssigkeit wird in der Leber produziert. Dann geht es in die Gallenblase. Und dort wird es gesammelt und konzentriert, weil wir diese Gallenflüssigkeit brauchen, um eben Fett zu verdauen. Ja, so funktioniert unsere Verdauung. Und der Mensch hat eben eine Gallenblase und jetzt sitzt das Zeug in dieser Gallenblase und wartet drauf, dass wir was Fettreiches essen. Und dann quetscht sich die Gallenblase zusammen und spritzt dieses Zeug dann in diesen Darm rein, um unser Fett zu verdauen. Und da gehen diese hübsch verpackten Giftstoffe alle wieder mit. Aber was passiert, wenn wir jetzt fasten? Weil die Gallenblase entleert sich nur, wenn wir sagen, wir Schätzungen zwischen mindestens 14, manche sagen 11, sagen wir mal 14 Gramm Fett auf einmal essen. Aber wenn du den ganzen Tag nichts isst oder wenn du 16 Stunden fastest, dann passiert das nicht und das Zeug sitzt jetzt in der Gallenblase herum. Und da kommen wir gleich noch dazu, warum das auch problematisch werden kann an sich, aber das zeigen eben auch Studien, dass wenn Menschen fasten, dass man hat dann im Urin geschaut, was sie vorher ausgeschieden haben an Schadstoffen, was sie beim Fasten ausschieden, und man hat auch Haaranalysen gemacht. Und das Haar ist proportional zu dem, was in deinem Gewebe passiert. Ja? Und dann haben sie eben geschaut, welche Schadstoffe werden die weniger, werden die mehr in den Haaren und im Urin. Und jetzt ist es so, dass eben manche Schadstoffe, die Ausscheidung der Schadstoffe im Urin während dem Fasten erhöht ist. Das sind die, die eben leicht ausgeschieden werden können. Aber andere werden weniger nachgewiesen, also wird jetzt die Ausscheidung scheinbar gehemmt. Und dann wurden aber davon mehr Werte in den Haaren nachgewiesen. Also mit anderen Worten, es schaut so aus, als wenn wir eben, das gilt übrigens auch für Leute, die extrem schnell abnehmen, extrem viel abnehmen, dass Schadstoffe mobilisiert werden. Dann die Kapazität da der Leber nicht ganz mitkommt und dann werden sie woanders wieder eingelagert und weil sie woanders eingelagert hat, merken das auch quasi auch in dem Gewebe, das für die Haare zuständig ist und deswegen wird dann mehr in den Haaren nachweisbar. Und man weiß natürlich nicht, welche Konsequenzen das langfristig hat und ob es Konsequenzen hat, aber hilfreich ist es vermutlich nicht. Es gibt Studien, die nicht notwendigerweise 16:8 Studien sind, aber es gibt schon ältere Studien für Leute, die kein Frühstück essen. Das nennen sie die Breakfast Skippers und die eben erst ab Mittag ihre erste Mahlzeit essen. Heutzutage nennt man das ganz sexy 16:8. Früher hat man nur gesagt, die lassen das Frühstück weg. Und da gibt es einige Studien und da ist es eben so, dass Menschen, die kein Frühstück essen, haben eine, Achtung, um 50% erhöhtes Risiko, Gallensteine zu kriegen. Und das würde jetzt eben wieder dafür sprechen, dass wir eben vom Abendessen bis nächsten Tag zum Mittag, also 16 Stunden lang, unsere Galle nicht entleeren. Und dadurch, dass es alles da Zeug drinnen hockt, nicht die Schadstoffe unbedingt, aber eben auch Cholesterin hockt dann da drinnen, dass das eher dazu führen kann, dass man Gallensteine entwickelt für die Menschen, die dazu neigen. Tut ja nicht jeder. Bin keine Ärztin, ob ihr dazu neigt oder nicht, ob es ein Problem ist, das sollen euch bitte eure ÄrztInnen beantworten. Aber ich kann euch sagen, Frühstück auslassen ist hier nicht hilfreich. Und das ist eben auch der Grund, einer der Gründe, warum wir zum Beispiel total dafür sind bei Stoffwechsel SOS, also unserem eigenen Intervallfastenprogramm, da wird ja einen Tag gefastet, einen Tag gegessen, das machen wir also 5-mal hintereinander, insgesamt 10 Tage, haben wir auch an den Fastentagen 2 winzige Mahlzeiten. Erstens ist es leichter durchzuhalten, es hat mehrere Gründe, aber der andere Grund ist eben, dass es eben auch die Leber unterstützt, weil die Mahlzeiten sind von uns dann so zusammengestellt, dass wir diese Leberentgiftung unterstützen, damit die Leber eben nicht 36 Stunden auf ihrer Galle und ihren Giftstoffen sitzen bleibt, weil wir ja wissen, es werden Schadstoffe mobilisiert werden. Wenn euch Entgiften und Detox und diese ganzen Sachen interessieren, da würde ich wahnsinnig gern dieses Jahr noch mehr dazu machen. Also schickt mir eure Fragen zu dem Thema, wenn euch das interessiert, dann schauen wir uns das gerne näher an und machen dann noch viel mehr dazu. Völliger Themenwechsel, Intervallfasten soll den Schlaf verbessern. Und das ist ganz interessant, also zu ADF, diesem abwechselnden Fasten, da gibt es überhaupt keine Schlafstudien. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, mit vielen tausend Leuten, am Fasttag schläft man meistens nicht so gut, weil hungrig schlafen gehen ist nicht lustig. Und hungrig zu schlafen, also man schläft schlechter. Manche sagen, sie schlafen besser. Der Großteil berichtet, sie schlafen schlechter. Aber das ist okay. Wir machen ein stressiges Zelttraining für ganz kurze Zeit und dann hören wir damit wieder auf. Aber das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel die Mahlzeit zu einer bestimmten Tageszeit einnehmen, um eben den Schlaf zu unterstützen. Für Time-Restricted Feeding, also 16:8 und alle Varianten davon, gibt es Studien. Und das sagen ja viele, ja, es ist so super, deswegen mache ich das. Und da gibt es ganz lustige Erkenntnisse dazu. Und zwar ist es so, dass es bei den Leuten, die vielleicht zu Reflux neigen und vermutlich deswegen Schlafstörungen haben, weil wenn sie spät essen, dann eben Probleme im Schlaf haben, hilft, wenn sie 3 Stunden vorm Schlafen gehen, aufhören zu essen. Darüber hinaus gibt es keinen Effekt von Time-Restricted Feeding auf die Schlafqualität. Es hat auch nicht, also wenn sie vorher keine Schlafstörungen hatten, hat es auch nicht verschlechtert. Aber der Hauptgrund soll sein, dass man eben nicht direkt vorm Schlafengehen isst und deswegen besser schläft. Sonst hat diese sehr lange, ich könnte euch das alles vorlesen, keine großen Unterschiede gebracht, auch nicht geschadet. Aber wie gesagt, der Effekt kam, weil die Menschen, das tut ja auch nicht jeder, die Menschen, die vielleicht zu Reflux neigen, dann weniger Reflux hatten in der Nacht, weil sie aufgehört haben zu essen, ungefähr drei Stunden bevor sie schlafen gegangen sind. Das empfehlen wir sowieso. Das hat mit Intervallfasten nichts zu tun. Okay, kommen wir zu, ist es immer gesund? Soll man das machen? Und wer das letzte Mal zugehört hat, weiß, da gab es diese eine Studie, wo sie nur einmal am Tag gegessen haben. Gut trainierte, fitte, junge Männer. Und dann hatten die einen erhöhten Blutdruck und erhöhtes Cholesterin und einen erhöhten Nüchternblutzucker, weil sie nur einmal am Tag gegessen haben. Ja. Und da gibt es jetzt eine andere Studie, das ist jetzt eine von diesen Übersichtsarbeiten. Und ihr wisst, diese Beobachtungsstudien sind immer so problematisch, weil man beobachtet Leute, die halt in der Wildnis freilebende Menschen sind, im normalen Alltag über 10, 15, 20 Jahre. Aber die beobachtet man nicht wirklich. In Wahrheit fragt man sie ein, zwei, maximal dreimal ab und dann schaut man, wer droht umfällt und sagt man, das war deswegen. Jetzt ist es so, und ihr wisst, was ich von diesen Studien halte, nämlich praktisch nichts. Aber ich mache das jetzt schon recht lang und wenn ich mit Menschen rede, dann sind es entweder Frühstücker oder Nicht-Frühstücker. Und ich finde, und diese Untersuchung wurde gemacht mit Menschen, die waren so im Schnitt, glaube ich, 45. Und es ist jetzt schon so, dass ich das gerade, wie oft du isst, ist etwas, was über viele Jahre gleich bleibt. Wie viele Eier du pro Woche isst, musst dich erstens daran erinnern und zweitens, das kann sich sehr ändern. Aber meiner Erfahrung nach, und vielleicht seht ihr das anders, ist es so, dass Menschen, die machen das über viele, viele Jahre gleich, dass sie frühstücken oder nicht frühstücken, dass sie das Mittagessen auslassen oder nicht, dass sie Abendessen früh essen oder gar nicht essen oder so. Also diese Mahlzeitenverteilung oder dass sie eben chaotische Mahlzeiten haben oder fixe Zeiten. Und das ist eine Gewohnheit, die oft über viele Jahre gleich bleibt. Und deswegen ist es so ein bisschen für mich die Ausrede, dass ich sage, die Daten sind schon recht vielversprechend. Aber natürlich kann man sagen, Sascha, du hast ein Bias, du willst, dass das rauskommt und deswegen findest du die Daten gut. Darüber kann man sicher diskutieren. Also, man hat untersucht, es ging bis maximal drei Mahlzeiten am Tag und es geht darum, in welchen Abständen sie gegessen haben und ob sie Frühstück ausgelassen haben, Mittagessen ausgelassen haben oder Abendessen ausgelassen haben. Und der Vergleich war immer zu Menschen, die mindestens 4,5 bis 5,5, also sagen wir mal 5 Stunden Abstand zwischen den Mahlzeiten hatten und deswegen insgesamt auf ungefähr, also wenn du 5 Stunden hast und 5 Stunden sind 10 Stunden und nimmst noch ein bisschen was dazu, sagen wir mal 20 Minuten für jede Mahlzeit, dann hat er vom Anfang der ersten Mahlzeit bis zum Ende der letzten Mahlzeit ungefähr 11 Stunden. Ja, und wenn du mindestens das hattest, das ist quasi mit dem alles verglichen wird. Und wenn wir jetzt die Menschen, die das Frühstück ausgelassen haben, also 16 zu 8 machen, nennt man das heute neumodern, mit denen vergleichen, die 3 Mahlzeiten hatten in mindestens 11 oder 12 Stunden, die Sterblichkeit, das Risiko, dass sie an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag sterben, um 40% erhöht. Und die Menschen, die nur eine Mahlzeit am Tag gegessen haben, hatten ihre Gesamtsterblichkeit, also für alle Gründe, um 30% erhöht und das Risiko, an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag zu sterben, um 80% erhöht. Und es sind jetzt keine kleinen Schwankungen, wo du sagst, nein, ein bisschen das Risiko, ein bisschen hier, sondern 40 und 80 und 30% sind schon ordentliche Prozentsätze. Und noch einmal, wenn es weniger als 10 Stunden waren zwischen der ersten oder letzten Mahlzeit, war trotzdem noch um 17% die Gesamtsterblichkeit erhöht. Erst mit über 10 bis zu 12 Stunden, das waren die Fenster, die man angeschaut hat, zwischen 10 und 12 Stunden war es dann eben das niedrigste Risiko. Es gibt noch andere Dinge, die eben darauf hinweisen, dass es besser ist, zum Beispiel diese Studie vom letzten Mal, einmal bei gesunden, trainierten Menschen, eine Mahlzeit am Tag, innerhalb von, ich glaube, 8 Wochen waren gleich verschiedene Marker erhöht. Das ist einfach das, was wir als Menschheit dann doch schon recht lang machen, nämlich dreimal am Tag essen, tagsüber schön verteilt, doch für den Menschen gesund und gut ist. Und es spricht einiges dafür, relativ fixe Zeiten zu haben, also das nicht ständig zu ändern, was zum Beispiel auch ja bei Nachtschicht, also SchichtarbeiterInnen ein Problem sein kann. Okay, das war das Risiko. Das andere, was einfach immer, fast immer dazukommt, sind Nährstoffmängel. Und wir haben bei unserem eigenen SOS-Programm uns durchgerechnet, weil wir versucht haben, das irgendwie zu optimieren, so viele Nährstoffe reinzupacken, wie irgendwie möglich. Und es ist einfach so, wenn du jeden zweiten Tag fastest und nur ganz wenig isst, kommst du nicht auf die Nährstoffe. Egal, wie wir uns anstrengen, wir schaffen es nicht, die Nährstoffe da reinzupacken, als Profi mit optimierten Rezepten. Ich kann euch jetzt schon versprechen, die Menschen, die das machen mit dieser normalen, durchschnittlichen mitteleuropäischen Ernährung, die jetzt schon vielleicht nur Ach und Krach auf die Nährstoffe kommen, wenn ihr einfach anfangt, weniger von dem Mittelmäßigen zu essen, kommen ziemlich sicher relativ schnell Mängel. Und ich glaube auch, dass es einer der Gründe ist, wenn ich hin und wieder höre, sage, da, diese 16 zu 8 ist, den ganzen Tag funktioniert super, aber am Abend eskaliert es bei mir total. Und es ist einfach so, der Körper versucht zu überleben. Der weiß ganz genau, was er braucht, um zu überleben. Sonst wären wir ja, es passiert in der Wildnis nicht, dass Menschen oder Tiere versehentlich verhungern. Keiner verhungert aus Versehen, weil, Mensch, jetzt habe ich echt vergessen, 3 Wochen zu essen. Blöd, dann sind wir gestorben. Also das ist genetisch so programmiert, dass der Körper genau weiß, was er tun muss, um sein Überleben zu sichern. Und wenn er merkt, das wird jetzt hier langsam eng, die isst einfach ständig zu wenig, dann eskaliert in dem Sinn, dass eben egal, was ihr tut, eure Disziplin nicht ausreicht und ihr Heißhunger kriegt. Ja, also das höre ich ganz oft. Und wie gesagt, wir haben es durchgerechnet, bei ADF schaffen wir es nicht. Auch bei 16:8 natürlich kann es gehen, aber da gibt es eine schöne Studie. Und da hat man untersucht, einfach, das waren jetzt keine offiziellen Intervallfaster, sondern sie haben geschaut, eben wieder diese Breakfast-Skipper, die Leute, die kein Frühstück essen. Die essen übrigens tagsüber dann schon insgesamt weniger Kalorien. Also die Leute das Frühstück auslassen, die holen das nicht auf. Aber die durchschnittliche Bevölkerung, die hier untersucht wurde, haben ungefähr 40% der Normalbevölkerung hat es nicht geschafft, mit ihrer durchschnittlichen normalen Ernährung auf 2/3 der Vitamine und Mineralien zu kommen. Also die Kräuter haben gesagt, also wenn du quasi eine Mangelernährung, haben die genannt, ist alles, wenn du mehr als 2/3 schaffst, nennen wir es okay. Unter 2/3 von dem, was du brauchst, nennen wir es schlecht. Und die sagen, die normale Bevölkerung, die 3-mal am Tag isst, da schaffen es 40% nicht mal das. Aber in dem Moment, wo wir die Frühstücksskipper dazugenommen haben, von denen haben 3/4 von denen hat es nicht geschafft, auf 2/3 der erforderlichen Nährstoffe zu kommen. Und deswegen bin ich einfach kein Fan von 16:8, wenn es nur das ist, dass du sagst, ich will mir keine Gedanken über die Ernährung machen, ich habe gehört, ich lasse das Frühstück weg, das esse ich eh nicht gern, super Sache, dann nehme ich ab. Dann hast du mit ziemlicher Sicherheit eine wesentlich schlechte Ernährung, als du jetzt schon hast, erhöhst dein Risiko für Gallensteine und für alles Mögliche und eben für die Gesamtsterblichkeit. Das geht nur dann, wenn ihr die Ernährung auch verbessert, aber wenn ihr die Ernährung verbessert, braucht ihr das Frühstück nicht weglassen, dann sind wir wieder bei der Faust. Also wie gesagt, ADF ist immer Mangel und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir machen es 10 Tage und dann hören wir auf. Für langfristiges 16:8, ihr müsst eure Ernährung im Essensfenster wesentlich verbessern und es ist nicht gut, die frühe Version, also die zu machen, wo ihr das Frühstück weglasst, es wäre besser, die zu machen, die wir früher einfach Dinner Canceling genannt hätten. Ja? Nährstoffmängel sind Vitamine, Mineralien, aber natürlich auch Proteine. Und dann kommen wir zu Muskelmasse. Der Verlust der Muskelmasse ist beim Abnehmen praktisch immer ein Faktor und ein Problem. Es schaut so aus, als wäre man beim Intervallfasten besser geschützt davor. Das wird aber noch untersucht. Wenn ihr diese 16:8 Sachen machen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht im Fastenfenster trainiert, sondern im Essensfenster. Und dann, wie gesagt, habe ich schon gesagt, das, wo man Frühstück isst, aber das Dinner auslässt, das Abendessen auslässt, funktioniert dann besser. Aber nachdem ihr ja jeden Tag ein Kaloriendefizit damit habt, das recht willkürlich entsteht, weil ihr das Fenster einschränkt, könnte das problematisch werden zur Muskelmasse. Bei Abwechseln, also ADF, Fasttag, Esstag, ist es so, dass es langfristig sicher problematisch werden kann, weil ich habe gesagt, wir kommen nicht auf die Menge. Und wer mir oft zugehört hat, weiß, wir haben keinen Eiweißspeicher, wir haben keinen Proteinspeicher. Das ist eben das, warum die Autophagie dann hochgefahren wird, wenn wir fasten. Aber das heißt auch, an dem Tag haben wir zu wenig Eiweiß gegessen und das können wir nicht am anderen Tag kompensieren, so einfach. Ja? Und deswegen ist ADF eben kurz okay, aber darüber hinaus müssen wir schauen, dass wir unsere Ernährung, unsere Nährstoffe reinbringen. Und Fasten in allen Varianten und Versionen ist in den letzten Jahren immer hipper und inner und besser geworden. Und da gibt es die ganzen Life-Hacker und Life-Optimierer, die das wahnsinnig empfehlen. Aber was mir auffällt, ist, dass die auch immer mehr davon abkommen. Und ein Lieblingsbeispiel von mir ist der Peter Attia, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat und der ist also sicher weit besser trainiert, als ich in meinem Leben sein werde. Außerdem ist er ein Mann, der tut sich leichter mit der Muskelmasse, der optimiert sein Leben, wie es irgendwie geht. Und der hat regelmäßig echte Fasttage, nicht Intervallfasten gemacht, jeden Monat ein bisschen und jedes Quartal ein bisschen länger. Und er hat gesagt, egal was er gemacht hatte mit dem ganzen Krafttraining, mit allen Proteinoptimierungen, die er dazwischen macht, hat er, ich habe es vergessen, in 3 Jahren, ich glaube 3 oder 5 Kilo Muskelmasse verloren. Was der sicher nicht wollte. Er wollte das Gegenteil. Und deswegen kommt er damit ab und hält inzwischen von richtigen Fasten nichts mehr. Also dazu tendiere ich auch, aber ich war immer schon eine Ernährungsberaterin und keine Hungerberaterin. Also ich will Menschen so viele Nährstoffe geben wie möglich, dass der Körper so gesund und so voller Energie ist wie irgendwie möglich. Ich finde einen kurzfristigen Impuls ganz cool, so als Zelttraining, wie wir das letzte Mal besprochen haben, muss überhaupt nicht sein. Aber kann hilfreich sein, spricht einiges dafür, muss man nicht haben, ist aber schon ganz toll. Aber wie gesagt, nicht langfristig, nicht, weil es einfach zu viele Probleme mit sich bringt. Was ist mit dem Längerleben? Das ist die Langlebigkeit. Studien sind für Tiermodelle ganz gut erforscht und gibt es manchmal. Und da sagt man doch immer, habt ihr sicher schon oft gehört, wenn in Tierstudien die Nahrungszufuhr um 30% gesenkt wird, dann leben die wesentlich länger. Habt ihr sicher schon gehört. Manchmal reden sie von 10%, manchmal von 30%. Jetzt ist es aber so, das ist ein Fakt. Du kannst nicht die Menge, die dein Körper braucht, um 30% senken. Dann würdest du langfristig verhungern. Das ist so. Und es ist einfach so, dass Tiere in Gefangenschaft, wenn du denen so viel Essen hinstellst, dass sie jederzeit essen können, denen ist einfach tot langweilig und dann beginnen die mehr zu essen, als ihr Körper braucht. Und dann essen sie zu viel und dann haben sie eben ein bisschen Insulinresistenz und haben ein bisschen Übergewicht und dann leben sie nicht so lang. Und wenn du das aber dann auf das beschränkst, was dieser Körper braucht, mit anderen Worten, du hast ein gesundes Normalgewicht in einem normalen Essensfenster gegessen und deine Blutwerte sind alle normal, dann leben die länger und haben weniger oft Krebs und Herzinfarkt und Hirnschläge. Aber das heißt nicht, dass die langfristig 30% weniger gegessen haben, als ihr Körper braucht, weil das geht nämlich nicht. Und deswegen, da finde ich, werden diese Studien oft ein bisschen falsch interpretiert oder erzählt und das heißt eben nicht, wir hungern ab jetzt für immer. Ich höre dann ganz oft so, Hunger ist dein bester Freund. Ja, Sättigung auch. Ja, also der Körper hätte einfach gerne zwei Signale. Genau, also diese Länger-Leben-Studien gibt es für Tiere, wenn man sie normalisiert und das andere war, wir haben gesagt, wenn wir es reduziert haben, Breakfast-Skipper und so, die leben eher kürzer. Dann hört man oft, dass es den Hormonen helfen soll. Auch so ein schönes Thema. Ich glaube, dass wenn die meisten Leute Hormone hören, dann denken sie an Sexualhormone, Östrogen, Progesteron, Testosteron, aber nicht an Insulin. Und Insulin ist auch ein Hormon. Und ja, es hilft, Insulin und alles, was dazugehört, zu verbessern. Praktisch jede Form von Intervallfasten. Noch dazu besser ADF als 16:8. Aber das meinen die meisten ja nicht. Die glauben ja, die reden ja von Wechselbeschwerden oder Zyklusbeschwerden. Und es ist jetzt so, dass Fasten praktisch immer den Testosteronspiegel senkt. Das ist schöne Grüße an die Männer, die das versuchen hochzuhalten. Das ist ja auch ein sinkender Testosteronspiegel im Alter, ist bei Männern auch ein Problem. Das wird auf jeden Fall verschlimmert. Überhaupt schaut es so, dass einfach dieser krasse Nahrungsentzug eher schädlich ist für den Körper und bei starker Kalorienreduktion, also auch der Zyklus gestört werden kann. Aber kommen wir zu den Wechselbeschwerden. Wir haben ja gerade vor kurzem unseren Impuls-Workshop Menopause gehabt und da haben wir auch drüber geredet. Aber ich habe da eine ganz spannende Studie auch gefunden und da haben sie untersucht, wann denn die Hitzewallungen auftreten. Ja? Und Hitzewallungen wurden umso mehr, je länger das Fastenfenster war. So viel zum Thema, es hilft euch, wenn ihr Intervallfasten macht. Je länger das Fastenfenster war, umso mehr Hitzewallungen und so stärker waren die Hitzewallungen. Also es nicht nur, es macht keinen Unterschied, sondern eher schaut eher schädlich aus. Was zu helfen scheint, ist, wenn sich die Blutzuckersignale verbessern. Und ja, das tun sie bei Intervallfasten, aber das tun sie auch, wenn ihr Fastformel macht. Ja, und dann, wenn ihr abnehmt, so ein Normalgewicht habt. Und ein stabilerer Blutzucker scheint dann zu helfen, dass weniger Hitzewallungen auftreten. Das ist jetzt nicht der alleinige Grund, aber das scheint es ein bisschen mehr auszulösen. Wenn euch das Thema interessiert, wir verlinken euch gern den Menopausen-Workshop in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Aber wie gesagt, das Intervallfasten, egal in welcher Form, das Nahrungsentzug euch hilft, eure Sexualhormone zu verbessern, ist ein Gerücht. Ein großes Problem, finde ich, bei Intervallfasten ist es aber nur für einige wenige Leute, und zwar, wenn ihr eine Diätvergangenheit habt oder ihr habt eine Vergangenheit von Essstörungen, dann kann das sein, dass diese Art von ich darf jetzt nichts essen bis da und dahin so alte Kontrollmuster und Diätmuster triggert. Und dann ist es einfach nicht für euch. Und es ist total okay. Kein Mensch muss fasten oder hungern oder sich zeitlich einschränken. Das Fasten ist dieses Kurzfristige, das ich gut finde, ist, finde ich, ein nice to have. Muss man überhaupt nicht machen. Ja, aber achtet drauf, wenn ihr merkt, da kommen so komische Gedanken bei euch, weil die ja von früher von einer Diätvergangenheit vielleicht habt oder von einer Essstörungsvergangenheit, Finger weg. Noch ein Problem, ich wechsle so ein bisschen hin und her, beim frühen 16:8, also wo ihr das Frühstück weglasst, normalerweise sollte unser Cortisol nach dem Aufstehen am höchsten sein und dann langsam sinken, sodass wir am Abend runterkommen und gut schlafen. Und wenn wir erst später essen, dann verschiebt sich diese ganze Kurve quasi auf später und das heißt, die Kurve läuft, der Tag-Nacht-Rhythmus wird dadurch gestört und das ist für die Gesundheit, fürs Abnehmen nie eine gute Idee. Immer wenn ihr hört, gestörter Schlaf, gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, dann wisst schon, das ist keine gute Sache. Deswegen wieder ein weiterer Grund, warum wir, wenn ihr das machen wollt, Dinner-Canceling macht, aber nicht Frühstück-Canceling. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass bei verschiedenen Fastenformen, Intervallfasten, Schilddrüsenhormone gesenkt werden. Wobei, und das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt haben, ja, also bei Schilddrüsenhormone gibt es das TSH, das ist das Hormon, das Gehirn ausschüttet, um zu sagen, hey, Freunde, produziert einmal mehr Schilddrüsenhormone. Ja, das ist nur dieses Signal. Dann wird das T4 produziert, das quasi wird ausgelöst vom TSH und das T4 ist aber noch nicht aktiv und es muss umgewandelt werden in T3. Und erst das wirkt dann. Und beim Fasten wird T3, also die aktive Form, gesenkt, aber ohne dass es das Signal senkt vom Gehirn. Also das Gehirn findet noch immer, es ist alles bestens, nur T3 ist dann gesenkt. Und manche sagen auch, das kann sogar, könnte auch was Gesundes sein. Aber nur, dass man weiß, also gerade wenn ihr Schilddrüsenunterfunktion habt oder da empfindlich seid, dass ihr das im Auge behaltet. Was ganz Positives ist, finde ich, dass Intervallfasten, ein bisschen in jeder Form, aber vor allem ADF, wird das Sättigungsgefühl verbessert. Und das sagt man auch, dass eben die subjektiven Sättigungsgefühl ist danach verbessert für längere Zeit. Man merkt es ja auch daran, dass wenn man die Leute fasten lässt und dann sagt man an dem Esstag, ihr dürft essen, so viel ihr wollt, in vielen Studien bewiesen, man kompensiert nicht die ganze Menge. Oder auch das, wo die 5 Tage gefastet haben und dann haben sie einen Impuls gemacht über 3 Monate, sie haben die Menge nicht mehr ganz aufgehöhlt. Und es hilft irgendwie trotzdem früher satt zu werden und das Sättigungsgefühl zu normalisieren. Und das finde ich einen super Nebeneffekt von eben so einem kurzfristigen Impuls, um danach besser zu spüren, wenn man satt ist. Und etwas, was für den Studien überhaupt nicht ist, aber was ich cool finde, und das ist, ich glaube, dass viele Menschen einfach Angst davon haben, hungrig zu sein. Die haben vielleicht Diätvergangenheiten und die mussten, oder es war eben dieses, wann darf ich wieder essen, wie viel darf ich essen? Und dann mal zu sehen, hey, so fühlt sich Hunger an, das halte ich aus, mir wird nicht schwindelig, ich werde nicht schwach, ich werde nicht hangry, also hungrig und grantig, sondern einfach, das ist Hunger, das ist Sättigung und das Gefühl von diesem echten Hunger haben, glaube ich, viele über längere Zeit nicht mehr gehabt. Und das einmal zu trainieren, auch die Psychologie zu sagen, so fühlt sich Hunger an und dann bin ich satt, das ist sehr hilfreich. Dazu möchte ich kurz was sagen und zwar, ich hasse es, hungrig zu bleiben. Also es gibt niemanden, dem das ungefähr wichtiger ist als ich. Ich habe eine Diätvergangenheit. Allein der Gedanke, dass ich hungrig bleiben muss, stresst mich ohne Ende. Ich finde das furchtbar. Und dann habe ich eben 2017 dieses Programm entwickelt. Und denke, das ist auch peinlich. Das kann man jetzt nicht irgendwie anderen Leuten andrehen, ohne dass du es einmal gemacht hast. Also einmal musst du jetzt durch. Und ja, also wirklich, der Gedanke, dass ich hungrig bleiben muss an den ganzen Tag, fand ich so grauenhaft. Und habe ich mich dazu gezwungen und habe mir echt den ersten Tag am Fasttag, da habe ich mir, ich nehme mir Zeit, ich bin zu Hause, ich bin in Decken gewickelt, ich trinke Tee, ich bin ganz arm. Und dann war das gar nicht so schlimm. Und natürlich bist du wirklich, wirklich, wirklich hungrig. Ja, und du hast diese kleinen 2 Mahlzeiten, die helfen ein bisschen, aber macht euch nichts vor, das ist was für einen hohlen Zahn, man ist wirklich hungrig. Und was mir so geholfen hat, war dieses, es ist nur bis morgen. Morgen in der Früh, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe ganz früh schlafen, ich schlafe jetzt, sobald ich aufwache, zack, gibt's Frühstück. Und dann passiert was Erstaunliches, die meisten, wenn du in der Früh aufwachst, bist du weniger hungrig und brauchst das gar nicht dringendst, weil dein Körper eben gelernt hat, umzuschalten, diese Fettverbrennung. Und das war für mich total spannend zu sagen, schau, ist gar kein Problem, ich kann länger hungrig bleiben, ich weiß, wie es sich anfühlt. Nicht Blutzuckerschwankungen, wo du in den Heißhunger kippst, sondern echter Hunger, wo du sagst, ja, bin hungrig, aber mei, essen wir halt jetzt gerade nichts. Und das hilft schon auch, glaube ich, der Psychologie fürs Abnehmen, weil man eben seinen Sättigungspunkt und den Hungerpunkt ein bisschen anders wahrnimmt. Genau, wir haben das mit dem, wie oft man das machen soll, das haben wir das letzte Mal besprochen, dass es eben reicht, einen einmaligen Impuls zu machen und dann der hält über viele Wochen, verbessert sich das. Für mich spricht noch immer sehr viel dafür, wenn ihr das machen wollt, ein kurzes, knackiges Programm zu machen mit Alternate Day Fasting, also einem Fasttag und einem Esstag. Für mich spricht nicht wahnsinnig viel dafür, 16:8 oder eine Variante davon auf Dauer zu machen. Wenn ihr das machen wollt, verbessert eure Ernährung und lasst das Abendessen weg, aber nicht das Frühstück. Das wäre vielversprechend, aber wahrscheinlich geht es fast gleich gut oder gleich gut, wenn ihr einfach die Ernährung verbessert und am Abend auch was esst und dann schlaft auch besser. Wenn das einfach nichts für dich ist und du sagst, bei dem Gedanken daran, dass ich hungern muss, wird mir ganz anders, dann ist es nicht für dich, dann konzentriere dich auf andere Dinge, um deine Ernährung zu verbessern. Niemand muss fasten. Wenn du es machen willst, ist es toll. Ich finde die Sache mit der Autophagie und so wird überschätzt. Für mich ist es dieses Zelltraining, was wir das letzte Mal besprochen haben, das ist das, warum ich das interessant finde. Ja? Und es ist ganz, ganz sicher keine Dauerernährung. Ich weiß, es propagieren viele. Also für mich, als meine Meinung nach 20 Jahren mit dieser Arbeit, sage ich euch, ich finde, in keiner Form ist Intervallfasten eine Dauerernährung, die wirklich empfehlenswert wäre. Aber wie gesagt, kurzes ADF mit einer Strategie danach. Jeder Impuls, jedes Ding, das ihr macht, wo ihr sagt, ich mache jetzt ein kurzes Programm, ist nicht, was ist das Programm, sondern was, das ist der erste Schritt. Wofür? Wie geht es danach weiter? Das wäre das Wesentliche. Und wenn euch das interessiert, es hat einen Grund, warum wir uns damit so viel beschäftigt haben in den letzten Wochen und Monaten. Das Stoffwechsel-S-Programm, wie gesagt, gibt es seit 2017, aber wir haben es überarbeitet. Es ist zum allergrößten Teil gleich geblieben. Die Erklärungen haben sich ein bisschen verändert, den Speiseplan haben wir ein bisschen aufgemotzt. Aber wenn ihr dabei sein wollt bei einem Live-Kurs, da führe ich euch live mit Webinaren durch diese 10 Tage durch, dann geht das nächste Woche los. Dann meldet euch andererseits dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die eine oder andere von euch dann auch im Webinar, im Chat begrüßen darf. Wenn ihr Fragen habt zu diesem oder anderen Ernährungsthema, podcast@faustformel.com, könnt ihr mir E-Mails schicken. Die Fragen landen alle bei mir. Die Antworten dauern immer ein bisschen, aber ihr kriegt eine Antwort, ich verspreche es. Oder kommentiert mir auf YouTube, auf Spotify, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Das hilft uns und anderen, diesen Kanal dann wieder zu finden und dem Algorithmus, den heiligen Algorithmus zu füttern, dass Leute, die daran interessiert sein könnten, das auch zu sehen kriegen, damit diese Community wächst und wächst und wächst. Das würde mich sehr freuen. Das wäre ein schönes Ziel für mich, für mein 2026. Also schickt mir eure Fragen für neue Themen und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann, baba. Hey, hier ist nochmal kurz die Sascha. Nochmal kurz zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft leider nur sehr kurzfristig und man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Aber Achtung, Achtung! Die Anmeldung ist nur bis 14. Januar möglich. Also worauf wartest du noch? Reservier dir jetzt gleich deinen Platz und starte mit uns gleich richtig fit ins neue Jahr. Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS, also nochmal der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.